SR Info. Bilanz am Mittag.
Eskalation oder Beruhigung? Die Welt schaut gebannt auf die Reaktion Israels nach den Angriffen durch den Iran. Balanceakt in Peking, Bundeskanzler Scholz zu Besuch in China. Und zurück auf der politischen Bühne, der kleine Parteitag der Saargrünen. Am Mikrofon Jochen Marmit. Der Begriff Eskalation, der hat zwei Bedeutungen. Einerseits bezeichnet er eine angepasste, allmähliche Steigerung, Verschärfung, insbesondere beim Einsatz militärischer oder politischer Mittel. Andererseits eine unkontrollierte Verschärfung, eine Ausweitung eines Konflikts und auch der Gewalt. Nach diesem Wochenende ist das ein wichtiger Unterschied im Konflikt zwischen Israel und dem Iran in Sachen Eskalation. Denn nach Irans Großangriff auf israelisches Staatsgebiet wird die Regierung Netanjahu antworten müssen. Nur wie? Die Möglichkeiten reichen von Stillhalten bis zu einem großen Krieg. Was ist wahrscheinlich? Zunächst einmal fasst Bettina Meyer in Tel Aviv Lage und Entwicklung zusammen.
Die israelische Armee habe in der Nacht erneut eine Drohne, die aus dem Osten kam, abgefangen. Diese in Kriegszeiten gewöhnliche Nachricht schaffte es am Morgen in die Schlagzeilen in Israel. Normalerweise wird ein Drohnenangriff auch in diesen Tagen genau verortet und klar gemacht, wer auf Israel zielt, meist die Hisbollah im Norden. Könnte sie aus dem Iran stammen? Der Gedanke ist nicht mehr abwegig, die Stimmung im Land angespannt. Der Angriff des Iran auf Israel am Wochenende hat Spuren hinterlassen, auch wenn Armeesprecher Daniel Hagari von einer erfolgreichen Abwehr mit Hilfe der internationalen Partner sprach.
Iran and its proxies launched. Approximately 350.
Der Iran und seine Verbündeten haben 350 Kamikaze-Drohnen, Marschflugkörper und ballistische Raketen aus dem Iran, Irak, Jemen und aus dem Gebiet der Hisbollah im Libanon auf Israel abgefeuert, mit 60 Tonnen Sprengstoff. Die Bedrohung aus dem Iran konnten wir mit überlegener Technologie und mit unseren internationalen Verbündeten abwehren. So ist es gelungen, 99% der Geschosse auf Israel abzufangen.
Towards Israel.
Derweil berichtet das Wall Street Journal, dass die Hälfte der ballistischen Raketen, laut israelischer Armee sollen es 110 gewesen sein, entweder einen Fehlstart hatten oder abgestürzt seien, bevor sie ihr Ziel erreichten. Dennoch, hätte die Luftabwehr nicht so gut funktioniert, hätte es tausende Tote geben können, titulierte eine israelische Tageszeitung. Dies sei kein Warnschuss, sondern ein Versuch gewesen, Israel zu zerstören, hieß es weiter. Kriegskabinett und Regierung sind dabei zu entscheiden, wie Israel auf den Angriff antworten soll. Israels Präsident Herzog wendete sich mit einer Ansprache auf Englisch an die Bevölkerung. Das Letzte, das Israel seit der Staatsgründung in dieser Region will, ist Krieg. Wir wollen Frieden. Wir sind friedliebende Menschen. Wir haben wieder und wieder Frieden mit unseren Nachbarstaaten geschlossen. Natürlich hören wir unseren Partnern und Verbündeten zu und respektieren ihre Sichtweise. Die Botschaft war auch an die internationale Gemeinschaft gerichtet. Beruhigend wirkte sie dennoch nicht. Herzog fügte hinzu, den Angriff des Iran könne man als Kriegserklärung werten, Israel halte sich aber zurück, weil man die Konsequenzen bedenke. Raum für Spekulationen, wie die Antwort Israels auf den Angriff aus dem Iran aussehen wird, gibt es nun allemal. Die werden angetrieben durch die rechtsgerichteten Kräfte in der Regierung. Sie fordern Vergeltung mit voller Gewalt, so wie der rechtsextreme Finanzminister Bezalel Smotrich. Teheran muss beben, und zwar schnell. Schande über uns, wenn uns der Iran in nie dagewesener Weise angreift, mit solcher Intensität. Es muss eine Antwort geben, schnell, scharf, intensiv und sehr, sehr schmerzhaft. Immerhin setzte Israels Premier Netanjahu diesmal auf eine direkte Absprache mit dem Partner USA per Telefon. Danach soll ein direkter Gegenschlag Israels abgesagt worden sein, berichten israelische Medien. Auch Israels Verteidigungsminister Yoav Gallant schlug bei einem Treffen mit dem amerikanischen Botschafter in Israel versöhnlichere Töne an. Er sehe in der Krise eine Chance, so Gallant. Wir haben hier eine Gelegenheit, eine strategische Allianz gegen diese ernste Bedrohung aus dem Iran aufzubauen. Der Iran droht damit, nukleare Sprengköpfe auf die Raketen zu setzen. Das könnte eine sehr ernste Sache werden. Die USA, Israel und seine Verbündeten stehen angesichts dieser Bedrohung Schulter an Schulter zusammen. Verteidigungsbündnis statt Gegenangriff. Beruhigung statt Eskalation. Noch ist alles offen. Immerhin lockerte Israel am Morgen einige Beschränkungen. Das Land bleibt in Alarmbereitschaft Und auch der Krieg geht weiter in Gaza sowie die Gefechte an der Nordgrenze zum Libanon. Dort wurden laut Militärangaben gerade 4 israelische Soldaten bei einer Explosion verletzt.
Die iranischen Attacken waren eine klare Ansage, wohl kalkuliert und auch tödlich, wenn sie nicht abgewehrt worden wären. Netanjahu kann nun sagen, unser Militär und auch das der Verbündeten, die haben uns erfolgreich beschützt. Im Moment der Bedrohung hat er damit auch die Skeptiker wieder hinter sich. Ignorieren ist aber auf keinen Fall eine Option. So klingt es aus Israel und von der internationalen Gemeinschaft. Reaktionen vor allen Dingen aus den USA hat Antje Passenheim.
Weder die Region noch die Welt könnten sich einen weiteren Krieg leisten, warnte der UN-Generalsekretär eindringlich vor dem Sicherheitsrat.
The Middle East is on the brink.
Der Nahe Osten steht am Rande des Abgrunds. Die Menschen in der Region stehen vor der realen Gefahr eines verheerenden großen Konflikts. Seine Mahnung richtete Antonio Guterres an den Iran wie an Israel. Und er machte auch klar, der Iran deute seine Attacken als Gegenschlag dafür, dass Israel zu Beginn des Monats iranische Konsulargebäude in Syrien beschossen hatte. Dennoch verurteilte der UN-Chef die iranischen Attacken auf das Schärfste. Während Russland den USA Doppelmoral vorwarf, verurteilte neben anderen westlichen Ländern wie Frankreich oder die Schweiz auch US-Botschafter Robert Wood die Attacken. Die USA hatten sich Anfang April nicht an der Verurteilung der israelischen Angriffe auf iranische Botschaftsgebäude beteiligt. Nun richtete der UN-Gesandte aus Washington eine Warnung an Teheran. Sollte der Iran oder seine Verbündeten Angriffe gegen die USA oder weitere Attacken gegen Israel starten, wird der Iran dafür zur Verantwortung gezogen.
Iran will be held responsible.
Zuvor hatte US-Präsident Biden Israel zwar volle Unterstützung bei seiner Verteidigung zugesagt, er hatte jedoch betont, die USA würden sich nicht aktiv an israelischen Vergeltungsschlägen beteiligen. Die USA wollten weder eine Eskalation, noch lege es Washington auf einen größeren Krieg mit dem Iran an. Das sei ganz klar die Position von Präsident Biden, sagte John Kirby, der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats im Weißen Haus, wie hier im Sender NBC.
So, the president's been clear, we don't want to see this escalate. We're not looking for a wider war with Iran.
Offenbar hatte US-Präsident Biden das in einem Telefonat mit Israels Ministerpräsident Netanyahu klargemacht. Ein hochrangiger Regierungsvertreter erklärte verschiedenen US-Medien, Biden habe Netanyahu aufgefordert, es als Sieg anzusehen, dass die Hunderte von Drohnen- und Raketenangriffen des Irans so erfolgreich abgewehrt werden konnten. Biden will Israel offenbar von einem Vergeltungsschlag abbringen. Mehrere Republikaner kritisierten ihn dafür, dass diese Äußerungen öffentlich gemacht wurden. Kritik kam etwa im Sender CNN vom konservativen Senator aus Florida, Marco Rubio.
It is the continuing part of this public game that they are playing.
Solche öffentlichen Spielereien würden den Iran und seine Verbündeten lediglich dazu ermuntern, Israel anzugreifen.
And all these other elements that are targeting Israel.
In einer Videoschalte suchte der US-Präsident mit den anderen Staats- und Regierungschefs der Gruppe wirtschaftsstarker Demokratien G7 nach diplomatischen Lösungen. In einer gemeinsamen Erklärung verurteilten sie den iranischen Großangriff auf Israel aufs Schärfste. Darin heißt es, der Iran riskiere eine unkontrollierbare regionale Eskalation zu provozieren und das müsse vermieden werden. Einzelheiten über das Wie sind erst einmal nicht bekannt geworden.
Aus deutscher Sicht hat am Morgen die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock reagiert. Auch sie warnt vor weiteren heftigen Reaktionen und Aktionen.
Der Iran ist isoliert. Israel hat in einer defensiven Art und Weise gesiegt, dank seiner starken Luftabwehr und dank des beherzten Eingreifens der USA, Großbritanniens und arabischer Staaten. Diesen Defensivsieg gilt es jetzt diplomatisch abzusichern. Ich habe deswegen gestern auch noch einmal mit dem iranischen Außenminister gesprochen und ihm unmissverständlich vor einer weiteren Eskalation gewarnt. Wir müssen jetzt einen regionalen Flächenbrand in der Region verhindern.
Die Reaktion der deutschen Außenministerin, die sich zurzeit in Paris aufhält, bei der Sudan-Konferenz. Dort geht es nämlich um einen weiteren erbitterten Krieg, eben den im Sudan, der seit über einem Jahr tobt. Die Hauptstadt Khartoum ist weitgehend zerstört, Millionen Menschen sind auf der Flucht und die humanitäre Lage ist absolut katastrophal. Deutschland, Frankreich und die EU organisieren in Paris eine Hilfskonferenz, und warum die so bitter nötig ist und es Ergebnisse braucht, das zeigt ein Blick, den für uns Anna Osius, unsere Korrespondentin, hat, was dieser Krieg wirklich bedeutet. Ein Blick in den Abgrund.
Magda Edam weint. Die große Frau mit dem weißen Kopftuch kann sich vor Schluchzen kaum mehr auf den Beinen halten.
Ich kann nicht mehr. Vor dem Krieg hatten wir ein schönes Leben, aber jetzt ist alles vorbei. Meine älteste Tochter wurde im Krieg vergewaltigt und halluziniert jede Nacht. Mein ältester Sohn wurde im Krieg getötet. Und auch mein Mann starb kurz, nachdem unser jüngstes Kind geboren wurde. Meine Schwester ist verschollen. Ich kann nicht mehr.
Seit fast einem Jahr lebt die 39-Jährige mit ihren 5 noch lebenden Kindern in einem Flüchtlingslager im Südsudan. Die Kinder schauen die weinende Frau schweigend an, drängen sich an die Mutter. Das jüngste Kind kann gerade laufen. Der 14-jährige Sohn dagegen sitzt im Rollstuhl. Er kann aufgrund von Mangelernährung nicht mehr stehen, erzählt die Mutter. Seine Oberschenkel sind dünn wie Stöcke.
Er möchte Arzt werden, aber ich kann nichts tun. Er hat einen Vitaminmangel. Er muss behandelt werden, bevor er 18 wird, sagen die Ärzte. Aber es gibt hier ja nichts. Viele sind hier krank vor Hunger. Der Hunger quält uns.
Die Vereinten Nationen warnen, im Sudan und in den Nachbarländern droht aufgrund des Krieges die größte Hungersnot der Welt. 25 Millionen Menschen sind vom Hunger betroffen. In Regionen wie Darfur im Westen des Sudan sei es besonders schlimm, sagt Edem Worsono im UN-Büro für humanitäre Angelegenheiten.
Sudan ist auf dem Weg, die schlimmste Hungerkrise der Welt zu werden. In Darfur bezeichnen wir die Situation als katastrophal. Ärzte ohne Grenzen berichten, dass alle 2 Stunden ein Kind stirbt. Es ist zu erwarten, dass mehr als 220.000 Kinder aufgrund von Unterernährung sterben könnten.
Im Sudan kämpfen 2 Generäle um die Macht im Land. Der eine befehligt die nationale Armee, der andere die paramilitärische RSF-Miliz. Vor allem die RSF-Miliz ist für grausame Menschenrechtsverbrechen bekannt. Hilfsorganisationen berichten, Frauen werden vergewaltigt, Menschen hingerichtet. Wer dem Grauen entkommt, ist für sein Leben gezeichnet. So wie Suad. Während im Flüchtlingslager Magda weint, ist ihre Nachbarin Suad ganz still. Ihr Gesicht wirkt versteinert. Auf dem Arm hält sie ihren 1-jährigen Sohn, der einzige, der ihr geblieben ist.
Ich hatte 3 Kinder. Meine Mädchen waren 3 und 4 Jahre alt. Dann kam die RSF-Miliz in unser Dorf. Meine Schwester, meine Eltern, alle wurden erschossen. Die Männer wurden vorher noch gezwungen, die jungen Frauen zu vergewaltigen. Meine kleine Tochter wurde vor meinen Augen erschossen. Die andere, die 4-Jährige, hatte versucht zu fliehen, aber die Milizen haben sie gefangen und auch getötet. Ich hatte meinen Sohn auf dem Arm und bin gerannt und gerannt und gerannt. Ich bin zu Fuß hier hingekommen.
Die sudanesischen Frauen wünschen sich nur eines, dass dieser Krieg aufhört. Ihr Appell an die Weltgemeinschaft, zu helfen und den Sudan auch 1 Jahr nach Beginn der Kämpfe nicht zu vergessen.
People around the world, people, please don't forget people of Sudan. Please don't forget us.
1 Jahr Krieg im Sudan, die Reportage von Anna Osius in der SR-Info-Bilanz am Mittag. Bundeskanzler Olaf Scholz ist seit Samstag in China. Er ist unterwegs auf seiner 2. Reise in die Volksrepublik als Kanzler. Auch wenn die Aktualität und die Angriffe des Iran ein dringliches Thema auf dieser Reise geworden sind, so geht es vor allen Dingen um deutsch-chinesische Zusammenarbeit. Themen wie Menschenrechtsverletzungen, Chinas Freundschaft mit Russland, Taiwan und auch die Ungleichbehandlung deutscher Unternehmen in China. Heute ist Scholz in Shanghai. Schwerpunkt sind dabei Wirtschaft und grüne Technologien. Efi Seibert.
Bei seinem Besuch in Shanghai versprach der Kanzler, sich für deutsche Unternehmen im Land einzusetzen. Immer wieder hört er die Klage, dass die Deutschen hier unter Nachteilen gegenüber chinesischen Firmen leiden. Scholz versprach, diese Situation bei der chinesischen Regierung anzusprechen.
Dass Rechte für Unternehmen gewährleistet werden, dass man faire Wettbewerbsbedingungen hat, auch mit lokalen Unternehmen, die hier tätig sind, und dass es den Zugang gibt, auch zu öffentlichen Ausschreibungen. Alles Fragen, die für uns von großer Bedeutung sind und mit denen wir uns beschäftigen werden.
Der zweite Punkt, über den vor allem Autobauer klagen, ist, dass China den Markt mit billigen E-Autos flutet. Andere Länder gehen gegen dieses Preisdumping vor. Der Bundeskanzler hat von den mitreisenden Automanagern von Daimler und BMW aber wohl gehört, dass sie gegen Schutzzölle aller Art sind. Dementsprechend fällt auch seine Antwort aus.
Deshalb ist erstmal der Maßstab, aus dem wir an globalen Wettbewerb herangehen, dass wir selber so wettbewerbsfähig sein wollen und müssen, dass wir diesen Wettbewerb überall bestehen können. Aber das muss aus einer Position selbstbewusster Wettbewerbsfähigkeit heraus geschehen und nicht aus protektionistischen Motiven.
Gestern am späten Abend hatte Scholz sich mit den G7-Staats- und Regierungschefs von China aus zusammengeschaltet. Die Sitzung war relativ schnell vorbei, auch weil sich im Grunde alle einig waren.
Ich kann sagen, dass unsere Einschätzung der Lage sehr, sehr einvernehmlich und sehr identisch ist und auch unser Appell sehr klar, der Iran muss diese Aggression einstellen.
Nach einer weiteren kurzen Nacht reiste der Kanzler dann heute Morgen zu seinem zweiten Besuchsziel, Shanghai. Die Partnerstadt Hamburgs kennt er aus seiner Zeit als Hamburger Bürgermeister. Auch an der berühmten Tongji-Universität von Shanghai hat er schon gesprochen. Scholz ließ es sich bei der heutigen Veranstaltung in der Uni vor den Studenten auch nicht nehmen, kleine freundliche Seitenhiebe Richtung Gastgeber zu verteilen. Immer wieder erwähnte er das Wort Freiheit. Freiheit zu reisen, Freiheit, seine Meinung sagen zu dürfen. Und er warnte vor Ideenklau. Geistiges Eigentum müsse man respektieren. Er lud die Studenten ein, nach Deutschland zu kommen. Das Land brauche dringend gut ausgebildete junge Menschen. Und dann kam noch eine Frage, die der Kanzler so wohl noch nie gestellt bekommen hat. Ein Student wollte von Scholz wissen, was muss ich als Austauschstudent in Berlin tun, wenn ich Cannabis überhaupt nicht probieren will, um meine Gesundheit nicht zu gefährden? Die deutsche Cannabis-Legalisierung hat unter chinesischen Studenten offenbar große Wellen geschlagen. Die Antwort des Kanzlers kam gewohnt trocken: nicht rauchen. Man könne durchaus in Berlin studieren und durch die Gegend laufen, ohne jemanden zu treffen, der Cannabis rauche.
Lebensnahe Ratschläge des deutschen Bundeskanzlers in China. Rauchfrei dann morgen auch die politischen Gespräche. Bundeskanzler Scholz trifft sich dann mit Staats- und Parteichef Xi Jinping in Peking. Weitere wichtige Meldung des Tages hat jetzt Tanja Philipp-Mura.
In Deutschland fehlen mehr als 30.000 Vollzeitpflegekräfte. Darauf hat der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen hingewiesen. Wenn man jetzt nicht gegensteuere, werde die Lage in 10 Jahren dramatisch sein. Zentrales Problem ist nach Ansicht der Krankenkassen, dass zu viele Pflegekräfte zu früh wieder aus dem Beruf rausgehen. Sie schlagen als Gegenmaßnahme unter anderem vor, Pflegekräften mehr medizinische Kompetenzen zu geben. Sie könnten zum Beispiel Folgemedikamente verschreiben, etwa zur Behandlung von chronischem Bluthochdruck. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der Deutschen Telekom in Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland für heute zu Warnstreiks aufgerufen. Nach Angaben der Gewerkschaft legen unter anderem rund 500 Mitarbeiter an den Standorten in Saarbrücken, Kaiserslautern, Ludwigshafen und Neustadt ihre Arbeit nieder. Parallel dazu beginnt in Siegburg in Nordrhein-Westfalen die nächste Verhandlungsrunde. In den laufenden Tarifgesprächen fordert Verdi unter anderem eine Lohnerhöhung von 12%, mindestens aber 400 Euro mehr im Monat. An verschiedenen Orten im Saarland finden in den kommenden beiden Wochen Bundeswehrübungen statt. Eine davon startet heute im Raum Homburg. Laut Stadtverwaltung nehmen daran rund 120 Soldaten und 15 Radfahrzeuge teil. Schwerpunkt ist demnach unter anderem der Homburger Forst. Weitere Übungen gibt es in Gersheim, Bliskastel und Kirkel. Die Bevölkerung wird gebeten, sich vor allem im Straßenverkehr darauf einzustellen.
Das Thema Schwangerschaftsabbruch, Paragraph 218. Es sorgt immer wieder für sehr gegensätzliche Meinungen. Vor allen Dingen geht es um die Frage, wie frei darf über heranwachsendes Leben entschieden werden, welche Fristen und Zeiten gelten. Ein neuer Vorschlag nun hat erneut für Aufsehen gesorgt. Eine Abtreibung soll innerhalb der ersten 12 Wochen nach Schwangerschaft straffrei sein. Rund ein Jahr lang haben Expertinnen und Experten über sensible Themen wie Schwangerschaftsabbruch, Leihmutterschaft oder Eizellenspenden beraten. Und heute Vormittag nun will die Ampelregierung den Kommissionsbericht nicht nur vorstellen, sondern auch auf den Weg bringen. Nina Amin.
Abtreibungen sollen in Deutschland nicht mehr strafbar sein, zumindest in den ersten 12 Schwangerschaftswochen. Das empfiehlt die Expertinnenkommission. Die stellvertretende Kommissionskoordinatorin Frauke Brosius-Gerstorf präzisiert, zwar ist der Abbruch schon jetzt unter bestimmten Voraussetzungen straffrei, gilt aber nach wie vor als rechtswidrig.
Und da ist unsere Empfehlung, von dieser Rechtswidrigkeit abzurücken und den Schwangerschaftsabbruch in der Frühphase der Schwangerschaft als rechtmäßig zu kennzeichnen. Das ist auch nicht einfach eine Formalie, sondern Sie können sich vorstellen, dass es für die betroffenen Frauen, die in der Situation sind, dass sie sich überlegen, ob sie einen Schwangerschaftsabbruch verlangen, einen großen Unterschied macht, ob das, was sie tun, Unrecht ist oder Recht.
Auch das Thema Leihmutterschaft und Eizellenspende muss aus Sicht der Expertinnen neu diskutiert werden. Deutschland ist nach Angaben der Kommission neben Luxemburg das einzige EU-Land, in der die Eizellenspende verboten ist. Wichtig sei aber, wie bei der Samenspende, dass Kinder das Recht haben, ihre Herkunft zu erfahren. Auch Leihmutterschaft kann nach Meinung der Expertinnen in bestimmten Fällen zugelassen werden. Auch hier heißt es, der Schutz der Leihmutter und das Kindeswohl müssen gewährleistet sein.
Vor einem Monat hat das Umweltbundesamt überraschend positive Zahlen zum CO2-Ausstoß im letzten Jahr vorgelegt. Demnach wurden 2023 deutlich weniger Treibhausgase ausgestoßen als noch im Jahr zuvor. Heute nun wird das offizielle Prüfgremium, der Expertenrat für Klimafragen, die Zahlen bewerten. Andreas Reuter.
Auf den ersten Blick war es ein gutes Jahr für den Klimaschutz. 2023 wurden 10% weniger Treibhausgase in die Luft gepustet als im Vorjahr. Der Expertenrat sagt, zum ersten Mal seit 1990 wurde in einem Jahr so viel eingespart. Aber Professor Hans-Martin Henning, der Chef des Expertenrats, schränkt gleich ein.
Der Grund hierfür ist, dass eine stark gesunkene Verstromung von Kohle im vergangenen Jahr stattgefunden hat. Aus verschiedenen Gründen. Ein wichtiger dabei war die schwächere Stromnachfrage der energieintensiven Industrie.
Mit anderen Worten, die Konjunktur war schlecht. Vor allem das hat dem Klimaschutz geholfen. Außerdem, im vergleichsweise milden Winter musste weniger geheizt werden. Und überhaupt waren die Deutschen auch 2023 wieder sparsam mit dem Gas. Und dass mehr Windräder und Sonnenkollektoren aufgestellt wurden, hat auch geholfen. Großes Sorgenkind ist für den Expertenrat allerdings der Verkehr und das nicht zum ersten Mal. Die Fachleute weisen immer wieder darauf hin, dass im Verkehr zu wenig fürs Klima getan wird, schon seit dem ersten Bericht des Expertenrates.
Nur wegen des Corona-Effekts hat der Verkehrssektor eingehalten. Im Jahr 2022 haben wir eine sehr deutliche Überschrift in der Pressemitteilung getitelt: Verkehr schon im Ansatz ohne hinreichenden Anspruch. Dann haben wir 2022 aufgezeigt, dass der Verkehrssektor sogar steigende Emissionen aufweist. Und die Sofortprogramme letztes Jahr für Verkehr, da verbleibt eine große Lücke. Und dieses Jahr ist sozusagen die Zielüberschreitung zum dritten Mal in Folge.
So Brigitte Knopf vom Expertenrat. Aber Verkehrsminister Volker Wissing und seine FDP wollen ja ohnehin nichts mehr davon wissen, dass die einzelnen Ressorts getrennt überprüft werden. Wenn weniger CO2 in die Luft geblasen wird, ist es doch egal, ob Fabriken, Kraftwerke oder Autos dazu beigetragen haben. So soll es auch in einer Neufassung des Klimaschutzgesetzes stehen, das die FDP durchsetzen will. Aber noch wird es in der Ampel blockiert und die strengeren Ziele der Sektoren gelten weiter. Was Volker Wissing zu der Drohung gebracht hat, wenn das neue Gesetz nicht komme, müssten eben Fahrverbote verhängt werden. Die Grünen werfen ihm nun Panikmache vor. Der Expertenrat will sich da nicht einmischen. Brigitte Knopf sagt aber so viel.
Die Ziele im Verkehrssektor selber zu schaffen, ist tatsächlich sehr ambitioniert und ich glaube, es braucht große Maßnahmenpakete. Es werden ja jetzt immer nur Einzelmaßnahmen betrachtet, aber es braucht tatsächlich ein größeres Paket von Maßnahmen.
Wie zum Beispiel ein Tempolimit, ein höherer Preis für CO2, strengere Obergrenzen beim Emissionshandel, weniger klimaschädliche Subventionen für Diesel- oder Dienstwagen. Denn auf Dauer könnten die Klimaziele nicht erreicht werden, wenn nicht auch im Verkehr etwas getan werde. Denn die schlechte Konjunktur, die im vergangenen Jahr noch beim Klimaschutz geholfen habe, könne sich ja auch wieder erholen.
Sie hören die SR-Info-Bilanz am Mittag auf SR2 Kulturradio. Alles neu bei den Grünen im Saarland? Großes Fragezeichen. Zumindest könnte man den Eindruck haben, nach einem zweitägigen kleinen Parteitag, am Wochenende ist der zu Ende gegangen. Die Partei hat grundlegende Satzungsänderungen beschlossen. Der Parteivorstand und auch andere Gremien werden umgebaut. Was das nun alles bedeutet, weiß unser Reporter Aaron Klein, der ist jetzt bei mir im Studio. Aaron, du warst beim Parteitag mit dabei. Warum nun zunächst mal dieser Umbau der Partei?
Ja, die Grünen im Saarland, die konnten in den letzten Jahren ja vor allem eines gut, nämlich streiten. Es gab Machtkämpfe, es gab wenig Inhaltliches und in der Folge dann auch Wahlniederlagen. Jetzt will man nicht mehr gegeneinander, sondern nochmal mehr miteinander streiten und arbeiten, so der Landeschef Volker Morbe. Die Kreisverbände, die früher teilweise tief zerstritten waren untereinander, die sollen jetzt gemeinsam die inhaltliche Arbeit übernehmen, zumindest den Großteil. Und auch die Basismitglieder sollen da mitarbeiten und so mehr Mitbestimmungsmöglichkeiten bekommen. Das hat auch Volker Morbe immer wieder betont.
Das heißt, erstmal die Basis dafür schaffen. Aber wie soll das konkret umgesetzt werden dann?
Ja, konkret mit einer neuen Satzung, an der jetzt 2 Jahre lang gearbeitet wurde. Also der Umbau der Partei, der wirkt tatsächlich überlegt. Kreisverbände, Basismitglieder, aber auch zum Beispiel die Grüne Jugend sitzen da jetzt gemeinsam am Tisch. Und zwar in einem neu gegründeten Parteirat. Der soll sich so etwa alle 8 Wochen treffen und gemeinsam inhaltliche Positionen erarbeiten. Und der Landesvorstand, der wird in der Folge dann verkleinert von jetzt 14 auf dann 8 Mitglieder. Das Konzept, das wurde gestern vom Parteitag einstimmig angenommen und auch mit Standing Ovations gefeiert.
In der Vergangenheit wurde ja bei grünen Parteitagen viel gestritten und auch außerhalb der Parteitage. Du hast die früheren Machtkämpfe ja kurz angesprochen. Meistens ging es um den früheren hochumstrittenen Landeschef Ulrich. Ist davon überhaupt noch was zu spüren?
Ja, wir erinnern uns, bei der letzten Bundestagswahl 21, da waren die Grünen im Saarland ja gar nicht wählbar, weil es eben Streit um die Aufstellung der Kandidatenliste gab. Es gab Verstöße gegen die Parteisatzung und eben auch dieses kurze Comeback von dem umstrittenen Hubert Ulrich. Jetzt allerdings ja tatsächlich demonstrative Einigkeit. Man will wieder mehr miteinander, nicht gegeneinander streiten. Ich habe schon kurz erwähnt, also in der Sache streiten nochmal. Die Voraussetzungen dafür, die sind jetzt mit Sicherheit mit der neuen Satzung gegeben. Wie gesagt, sie wurde einstimmig beschlossen und auch gefeiert. Jetzt muss das neue Konzept allerdings auch mit Themen gefüllt werden.
So viel Zeit hat man dafür ja nicht mehr. Nicht mal 2 Monaten sind Kommunalwahlen im Saarland. Mit welchen Themen wollen denn dann die Saargrünen punkten und was erhoffen sie sich?
Ja, viel Konkretes gibt es tatsächlich noch nicht. Es sind auf jeden Fall die klassischen grünen Themen, Umwelt, Klimaschutz, aber auch Antworten auf Fragen des demografischen Wandels will man anbieten. Also die grundsätzliche Richtung ist erstmal klar. Wie man damit in den einzelnen Kommunen punkten will, das ist schwierig zu sagen. Ziel ist aber, in möglichst viele Orts- und Stadträten einzuziehen, beziehungsweise das Ergebnis der letzten Kommunalwahlen nochmal zu erreichen. Bei der Landtags- und Bundestagswahl war zwar ja nichts zu holen für die Grünen im Saarland, aber bei den letzten Kommunalwahlen haben die Grünen hier ja gar nicht so schlecht abgeschnitten. Das wird jetzt eben auch die Herausforderung, dieses vergleichsweise gute letzte Ergebnis nach den ganzen Querelen nochmal zu bestätigen.
Also mit Inhalt zu füllen. Aktuelle Informationen von Aaron Klein. Aussicht aufs Wetter. Es wird stürmisch heute Nachmittag. Temperaturen zwischen 11 und 15 Grad. Schauergewitter. Eine Kaltfront zieht auf am Nachmittag in die Nacht hinein. Also Aprilwetter. Und geht für die nächsten Tage dann auch so weiter. Am Mikrofon verabschiedet sich Jochen Marmit, wenn Sie mögen, bis heute Abend um 17:30.
SR Info. Auslandspresseschau.
Im Mittelpunkt der internationalen Kommentare steht heute der iranische Angriff auf Israel, sowie bei der italienischen Zeitung Corriere della Sera. Der Angriff war eine kalkulierte Aktion der Revolutionsgarde, um ein Gleichgewicht zum jüdischen Staat zu schaffen. Wenn sie uns angreifen, so bekräftigte es deren Befehlshaber, greifen wir sie an. In Israel drängt der härteste Flügel der Regierung auf einen Gegenschlag. Hinter den Kulissen wird jetzt viel gearbeitet. Aus den betroffenen Hauptstädten kommen Warnungen. Spione, Generäle und Diplomaten werden bewegt. Niemand glaubt, dass es vorbei ist. Die Befürchtung ist groß, dass es weitere Abrechnungen gibt. Auch die Neue Zürcher Zeitung aus der Schweiz fragt sich, welche Reaktion kommen wird. Es ist zu hoffen, dass Ministerpräsident Netanyahu sein Versprechen einhält, besonnen zu reagieren. Ein überstürzter militärischer Gegenschlag wäre nicht im strategischen Interesse Israels. Zu groß sind die Spannungen im Nahen Osten. In letzter Zeit hatten sich wegen des zerstörerischen Krieges in Gaza zahlreiche Verbündete von Israel abgewendet. Nun stehen sie angesichts des iranischen Angriffs wieder fest an der Seite des jüdischen Staates. Israel sollte die Gunst der Stunde nutzen, um gemeinsam mit seinen Partnern am Golf, in der Region und im Westen eine langfristige Strategie aufzugleisen, um den iranischen Einfluss in der Region schrittweise zurückzudrängen. Die portugiesische Zeitung Correio de Manhã meint, im Anbetracht der Umstände habe sich der Iran sogar zurückgehalten. Die USA und die Länder der Region wurden 72 Stunden im Voraus gewarnt, um Israel genügend Zeit zu geben, seine Antwort vorzubereiten. Es war eine sorgfältig justierte Reaktion, um das Gesicht zu wahren und gleichzeitig eine Eskalation mit unvorhersehbaren Folgen zu vermeiden. Für den Iran ist die Sache damit erledigt. Die internationale Gemeinschaft hat einstimmig zur Zurückhaltung aufgerufen und die USA haben bereits gewarnt, dass sie keinen israelischen Gegenangriff unterstützen werden. Es bleibt abzuwarten, ob der israelische Premierminister die Botschaft verstanden hat. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Astrid Fietz.